Der Frühstückstisch war abgeräumt und während Hermann seine Zeitung zusammenfaltete, schrieb Dorothee den Besorgungszettel für Bruni. »Wenn ich nur wüsste, was mit unseren zwei Mädchen ist...«
»Was soll mit denen schon sein?« erwiderte Hermann. »Die gehen ihrer Arbeit nach, wie alle anderen Leute auch.«
»Aber Edda ist in Polen und da ist Krieg. Hast du keine Angst?«
»Warum sollte ich? Das Fräulein Riefenstahl hat doch nur den Auftrag, einen Film zu drehen.«
»Ja, aber nicht irgendeinen Film. Schon dieser martialische Name, Sonderfilmtrupp Riefenstahl. Das heißt, es geht an die Front.«
»Nie im Leben. Dann hätten sie doch Männer geschickt. Nein, das Fräulein Riefenstahl wird ein paar Aufnahmen von unseren Soldaten in der Etappe drehen, beim Essen fassen oder marschieren, und Edda kümmert sich darum, dass alles wie am Schnürchen klappt. Die Front kriegen die beiden nicht mal durchs Fernglas zu sehen.«
»Glaubst du?«
»Und ob? Edda hat dir am Telefon doch selbst erzählt, wie sie losgefahren sind. In einer Mercedes-Limousine und begleitet von einem ganzen Vergnügungskonvoi, als ging es in die Sommerfrische.«
Er trank einen letzten Schluck Kaffee und stand auf.
»Aber ich muss los. Um 9 steht der Gemeinderat auf der Matte.«
Er korrigierte den Sitz der Hakenkreuzarmbinde, dann wandte er sich zur Tür. Doch bevor er die Küche verließ, drehte er sich noch einmal um.
»Was hat Lotti eigentlich gesagt? Du wolltest doch mit ihr telefonieren.«
Dorothee zögerte. Sie hatte gestern mehrere Male versucht, ihre Tochter anzurufen, um sich nach Benjamin zu erkundigen. Seit Wochen war Charlotte nun schon ohne Nachricht von ihrem Mann, doch sie hatte sie nicht erreicht, weder in der Klinik noch zu Hause. Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass das kein gutes Zeichen war. Trotzdem beschloss sie, ihre Sorge für sich zu behalten. Vielleicht gab es ja gar keinen Grund, sich zu beunruhigen, und sie wollte Hermann nicht unnötig belasten. Er machte sich vor lauter Sorge um Willi schon verrückt genug.
»Ich bin noch nicht dazu gekommen«, sagte sie also nur, »aber ich probiere es heute mal um die Mittagszeit. Vielleicht erwische ich sie ja in der Pause.«
Dorothees Mutterinstinkt hatte nicht getrogen. Zwar befand Charlie sich wie an jedem Arbeitstag auch an diesem Dienstagmorgen in der Göttinger Uniklinik, doch nicht als Ärztin auf der Kinderstation, sondern als Patientin der gynäkologischen Abteilung, wo Frau Dr. Reuter einen Eingriff an ihr vorgenommen hatte. Während ihr Frühstück unangerührt auf dem Nachttisch stand, lag sie reglos auf ihrem Bett und starrte gegen die Decke. Unfähig, irgendeinen Gedanken zu fassen oder etwas zu empfinden, nicht mal die Schmerzen in ihrem Unterleib, als würden diese nicht ihr, sondern einer fremden Person angehören. Am liebsten würde sie für immer so liegen bleiben. Das war ihr einziger Wunsch. Hier liegen und gegen die Decke starren, wo eine Fliege in sinnloser Emsigkeit hin und her schwirrte. Doch das war nicht möglich. Obwohl Frau Dr. Reuter ihr Diskretion versprochen hatte und es auch kein Namensschild an ihrer Zimmertür gab, durfte sie nicht länger als unbedingt nötig auf der Frauenstation bleiben. Irgendwann würde sich sonst in der Klinik herumsprechen, dass sie hier lag, auch in der Kinderabteilung. Und wenn Schwester Johanna von ihrem Eingriff erfuhr, würde sie eins und eins zusammenzählen und womöglich Horst in Kenntnis setzen. Zum Glück hatte Frau Dr. Reuter sich bereit erklärt, sie schon heute zu entlassen. Also quälte sie sich aus dem Bett, obwohl sie in der Nacht kein Auge zugetan hatte. Als sie sich in ihrem Nachthemd im Wandspiegel sah, strich sie sich über den Bauch. Eine unwillkürliche Liebkosung ihres ungeborenen Kindes, die ihr zur zweiten Natur geworden war, seit Frau Dr. Reuter ihre Schwangerschaft festgestellt hatte. Stets hatte die kleine, zärtliche Geste sie mit einem tiefen, innigen Glücksgefühl erfüllt und zugleich mit einer Ruhe, die ihr sonst fremd war. Solange sie ihr Kind im Bauch getragen hatte, war es gewesen, als stünde sie mit Benny in Kontakt, wie durch ein unsichtbares Band mit ihm verbunden, wo immer sie beide auch waren, selbst während seiner Irrfahrt auf der St. Louis nach Kuba, als tausende von Kilometern sie voneinander getrennt hatten, hatte sie diese Gewissheit nie verlassen. Und obwohl sie seit Bennys Ausschiffung in Antwerpen kein Lebenszeichen mehr von ihm bekommen hatte, hatte sie nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass er irgendwo auf der Welt für sie und ihr Baby da war und alles daran setzen würde, so bald wie irgend möglich wieder bei ihnen zu sein. Doch jetzt war ihr Bauch leer, das unsichtbare Band zerschnitten, und sie war so allein wie noch nie zuvor in ihrem Leben.
Sie hörten »Eine Familie in Deutschland«, »Am Ende die Hoffnung« von Peter Prange, gelesen von Frank Arnold. Ein Hörbuch des Argon Verlags.